SWR aktuell global.
Das Umweltmagazin, ich bin Sabine Schütze. Und wir sind mittendrin in der Adventszeit. Ich liebe sie, muss ich sagen, backe und verschenke jede Menge Plätzchen, gern mit Haselnüssen und auch Mandeln. Aber die kommen nun mal aus den USA und der Türkei. Und viel lieber würde ich doch einheimische, vielleicht sogar regionale Nüsse snacken. Da brauchen Sie gar nicht abwinken, ganz so weit weg, wie Sie denken, ist diese Idee gar nicht. Das hat nämlich der erste Mandelgipfel in Rheinland-Pfalz diese Woche gezeigt. Ich war dabei und habe mit Peter Hilsendegen vom Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum in Oppenheim über das Potenzial und die Herausforderungen im Anbau gesprochen. Außerdem geht es dann noch um Kaffee, Soja und unsere Hinterlassenschaften. Zunächst bleiben wir aber bei den Nüssen und Mandeln. Die werden offensichtlich immer interessanter, nicht nur für uns, die sie gern essen, sondern auch für unsere Landwirte. Erste wenige bauen schon Haselnüsse an. Versuchsanlagen mit Mandelbäumen gibt es beispielsweise in der Pfalz. Der Klimawandel macht es möglich und der stetig steigende Bedarf nach pflanzlichen Proteinen rückt Nüsse ebenfalls in den Fokus. Die perfekte Zeit also für den ersten rheinland-pfälzischen Mandelgipfel in Oppenheim. Genau hierhin an den Rhein zum Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum sind vergangenen Dienstag neben mir noch etwa 150 Winzer, Landwirte und auch etliche Beratende aus anderen Bundesländern wie Baden-Württemberg, Thüringen und Nordrhein-Westfalen gekommen, um sich über das Potenzial des Nussanbaus hierzulande zu informieren. Und genau das hat Peter Hilsendegen vom Dienstleistungszentrum dort getan. Mit ihm habe ich nach der Veranstaltung nochmal gesprochen.
Global, das Gespräch.
Herr Hilsendegen, warum überhaupt den ersten Mandelgipfel, den ersten rheinland-pfälzischen Mandelgipfel? Was ist das Anliegen?
Das Anliegen ist generell, auf die Mandelkultur erstmal aufmerksam zu machen. Es gibt schon einige Jahre Versuchserfahrung damit und jetzt auch verstärktes Interesse aus der Praxis, vor allem auch die Suche nach Alternativen in Kulturen, die etwas schwieriger sind. Das heißt, bei der Produktion von Verarbeitungsobst, auch in der Produktion von Wein, ist im Moment auch die Suche, was kann ich mit den Flächen sinnvollerweise noch machen. Und da kommt die Mandel aus verschiedenen Gründen ins Spiel.
So, weil wir gerade beim Wein eben auch eher so einen sinkenden Absatz haben, eine Zurückhaltung, sprich die Winzer müssen sich auch umgucken nach Alternativen.
Ja, das wird so sein. Also der Wein wird sich kurzfristig bestimmt nicht erholen und es geht einfach darum, hier mit den Flächen sinnvollerweise etwas anderes zu machen, nicht nur um die Flächen zu nutzen, sondern eben auch Einnahmen für die Betriebe zu erzeugen.
Und dann können Mandeln und auch Nüsse, Haselnüsse, Walnüsse, Maronen hatten wir auch schon, durchaus eine interessante Möglichkeit sein. Warum?
Genau, die Nüsse passen in die Region und die Situation ist für den Anbau von Mandeln, von Haselnüssen, von Walnüssen eher noch besser geworden durch den Klimawandel. Aus dem einfachen Grund, weil sie diese ausgedehnten Hitze- und Trockenperioden, die wir über Sommer haben, gut aushalten können. Sie kommen mit der Wärme gut zurecht. Im Gegenteil, das fördert sogar noch das Fruchtwachstum und den Ertrag. Und sie kommen auch mit wenig Wasser aus. Natürlich, wenn mehr Wasserangebot im Boden vorhanden ist, wird auch der Ertrag größer sein. Aber trotzdem, generell sind das alles Kulturen, die mit wenig Wasser auskommen können und diese Trockenperioden einfach überstehen. Und das ist ein Vorteil. Also man kann sagen, das sind echte Klimawandelgewinner.
Nun ist es ja so, dass wir ja trotzdem gucken müssen, wo die Herausforderungen und wo das Potenzial liegt. Fangen wir mal mit den Herausforderungen an. Welche kommen da auf die Landwirte und Winzer zu?
Also die größte Herausforderung liegt eigentlich darin, dass die Schalenobstarten im professionellen Anbau bisher gar nicht existieren. Das heißt, auch so Listen, Zulassung von Pflanzenschutzmitteln muss alles erst neu registriert werden, neu zugelassen werden. Das ist also behördenmäßig ein relativ großer Kraftakt. Ein weiteres ist, dass man die Ware zu einem guten Produkt zusammenführt. Und dazu gehört die ganze Nacherntetechnik, die im Moment nicht vorhanden ist. Die ist relativ aufwendig und auch teuer. Und es wird ein Einzelbetrieb in einer professionellen Art und Weise sich wahrscheinlich nicht leisten können. oder jemand zu finden, wo sie das als Dienstleistung dann erhalten, dass sie ihre Nüsse, ihre Mandeln getrocknet bekommen, gelagert werden, aufbereitet, geknackt und so weiter, dass diese ganzen Nachbearbeitungsprozesse dann in Dienstleistungen praktisch zugekauft werden können.
Warum sollten sich Landwirte und Winzer trotzdem dafür entscheiden oder überlegen, ob sie zum Beispiel Mandeln, Haselnüsse, Walnüsse anbauen?
Die Schalenobstkulturen oder die Produkte aus Schalenobst sind einige der wenigen aus der Landwirtschaft, die in den letzten Jahrzehnten einen steigenden Zuwachs erhalten haben. Also die Pro-Kopf-Zahlen, ja, man kann sagen, sie schnellen in die Höhe, haben sich innerhalb von 20 Jahren mehr als verdoppelt und die Nachfrage steigt weiter. Es ist ein Produkt, was wertgebende Inhaltsstoffe hat. Also für jeden, der sich gesundheitsbewusst ernährt, der kommt an Schalenobst im Moment gar nicht vorbei. Und das ist also mit ein Grund, dass einfach die Nachfrage mindestens konstant bleibt, aber im Moment sogar noch mächtig anwächst.
Wie schnell kann man denn überhaupt mit einem Ertrag rechnen, wenn man jetzt anfängt umzustellen?
Es braucht natürlich einiges an Vorüberlegung, aber wenn das soweit ist, dass ich die Fläche habe und habe die Bäume, die ich beispielsweise jetzt im Winter pflanze, dann kann ich im übernächsten Jahr die ersten Früchte ernten.
Welche?
Bei Mandeln, genau, das ist der große Punkt. Bei Mandeln kann ich also übernächstes Jahr die ersten Früchte ernten und habe ab dem vierten Jahr einen Vollertrag. Bei Haselnüssen, Walnüssen, Kastanien dauert es wesentlich länger. Da reden wir von Zeiten etwa 7 bis 10 Jahre, bis der Vollertrag da ist. Dafür ist es allerdings auch eine Kultur, wir reden ja von Dauerkulturen, die auch jahrzehntelang in der Produktion bleibt. Passt nicht so ganz in die Landschaft, weil wir im Moment relativ kurzfristig, also gerade in der Wirtschaft, auch sehr kurzfristig denken. Aber das ist bei diesen Dauerkulturen ein ganz anderer Denkprozess, ein ganz anderes Umgehen damit.
Lohnt es sich für die Landwirte denn, wenn sie da einmal einsteigen, möglicherweise auch wirklich finanziell, weil das ist ja eine Grundvoraussetzung?
Ja, das Invest muss natürlich gemacht werden, wobei allein für die Produktion ist die Investition eigentlich noch überschaubar. Das Hauptproblem ist eigentlich die ganze Nachernte-Geschichte und das wäre halt einfach in betrieblicher Kooperation zu stemmen. Und dann lohnt sich das auf jeden Fall, weil ich einen wesentlichen höheren Erlös erwirtschaften kann, als es bei Weinbau, bei Kirschenanbau, bei Pflaumenanbau dann möglich ist.
Es ist ja so, dass gerade Nüsse und Mandeln fast komplett importiert werden. Wie viel könnten denn aus deutscher Hand dazukommen?
Also wir haben im Moment bei Mandeln einen Pro-Kopf-Verbrauch von knapp 1 Kilogramm pro Einwohner. Wenn wir das Potenzial von 2-3 Tonnen pro Hektar sehen, kann man so sagen, selbst wenn wir 500 oder 1000 Hektar hätten, wären wir da immer noch bei einem ganz kleinen Teil der Eigenversorgung in Deutschland. Also von daher ist da ein großes Potenzial vorhanden. Was es besonders macht, ist, dass wir eigentlich ein wesentlich besseres Produkt haben als das, was in der Regel als Importware auf uns zukommt.
Was macht das Produkt besser?
Es ist der Geschmack. Ich kann Ihnen gerne mal ein paar Mandeln, die wir unten haben, vorlegen und Sie können mal probieren und Sie werden merken, dass es ganz einfach anders schmeckt. Die europäischen Sorten haben einfach ein volleres Aroma, ist etwas ganz anderes wie das, was Sie so aus der Packung üblicherweise kennen von den Importwaren. Da schließe ich auch die spanische Ware mit ein, die auch diesem Standard entspricht und auch in einer guten Qualität zu kriegen ist.
Ich habe natürlich die angesprochenen deutschen Mandeln probiert und war von deren intensives Aroma genauso begeistert wie von der Haselnusskostprobe. Kein Vergleich zu der üblichen Qualität im Supermarkt. Zu der hat mir ein Handelsexperte sowieso verraten, dass die Nüsse in der Regel älter sind und schon deshalb an Geschmack einbüßen. Noch dazu, wenn sie nicht perfekt gelagert werden und dadurch eine alte, ranzige Note kriegen. Alt und muffig können auch Kaffeebohnen manchmal riechen. Das kommt zum Glück eher selten vor, das ist die gute Nachricht. Die schlechte ist, dass Kaffee anders als Mandeln nicht zu den Klimawandelgewinnern gehört. Genau übrigens wie die Haselnüsse ist Kaffee immer teurer geworden, weil Wetterextreme für sinkende Ernteerträge verantwortlich sind. Der Durchschnittspreis auf dem Weltmarkt war im September mehr als doppelt so hoch wie im vorigen Jahr. Auch hier sind also neue Ideen gefragt. Jasmin Appelhans hat sich Kaffeepflanzen aus der Nähe angesehen und mit Fachleuten gesprochen.
Die werden ja 4 bis 5 Meter hoch, deswegen sehen Sie, das ist quasi der Endstand hier. Die werden aber oft kleiner gehalten, damit die vom Boden aus geerntet werden können.
Seit 26 Jahren ist David Eder Gärtner im Botanischen Garten der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel und unter anderem verantwortlich für das Subtropenhaus. Die Kaffeeernte braucht viel Erfahrung, erklärt er. Kaffee braucht außerdem ganz bestimmte Bedingungen, um überhaupt zu wachsen. Am besten gedeiht er im Schatten anderer, größerer Pflanzen.
Wir brauchen ein sehr mildes Klima. Es darf nicht zu kalt oder zu warm. Und auch die Luftfeuchtigkeit und Temperaturen im Bodenverhältnis müssen sehr genau sein.
Kaffee braucht zum Wachsen Temperaturen zwischen 18 und 25 Grad und auf gar keinen Fall Frost. Mit dem Klimawandel ändern sich die Bedingungen in den Anbaugebieten. Der Kaffee wächst nicht mehr so gut. Das sorgt hauptsächlich mit dafür, dass die Kaffeepreise steigen, so der Agrarwissenschaftler und Agrarökonom Christoph Gornott vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung.
In Brasilien hatten wir eine starke Trockenheit, in Vietnam haben wir eine Verschiebung von Regenzeiten gehabt, in Ostafrika eine lange Dürre. Das sind die Hauptanbauregionen und wenn dort die Ernte gleichzeitig ausfällt, dann hat das Auswirkungen auf den Preis, zwar ganz starke, wie wir das auch gesehen haben.
Dazu ist der Kaffeeanbau selbst auch nicht besonders klima- und umweltfreundlich. Außerdem werden pro Tasse Kaffee ungefähr 140 Liter Wasser beim Anbau verbraucht. Das wird dann problematisch, wenn durch den Klimawandel in einigen der Kaffeeanbauregionen weniger Regen fällt. Teilweise wird für den Kaffee auch der Regenwald gerodet und manchmal werden auch viele Pestizide eingesetzt, was das Wasser in ganzen Regionen belasten kann. Doch das muss nicht so sein. Je nach Anbaumethode fällt der ökologische Fußabdruck manchmal deutlich geringer aus, so Christoph Gornott.
Ja, haben zum Beispiel, wenn wir uns die Anbausysteme in Ostafrika anschauen, häufig kleinbäuerliche Strukturen, die auch innerhalb von bestehenden Wäldern Kaffeebäume anpflanzen und die kommerziell vermarkten. Da geht nicht unbedingt irgendwie etwas verloren. Der Wald bleibt häufig erhalten. Die Kaffeekirschen sind sozusagen als Teil von einem Agrobiodiversitätsvorhaben in dem Wald eingebettet.
Und auch für die Zukunft des Kaffees selbst sieht Christoph Gornott trotz des Klimawandels nicht unbedingt schwarz. Denn bislang werden nur zwei Kaffeearten kommerziell genutzt, Robusta und Arabica. Doch es gibt auch weniger empfindliche Kaffeearten.
Und hier ist zum Beispiel der Kaffee Liberica, der jetzt gerade sehr viel diskutiert wird, dass es hier vielleicht eine Möglichkeit gibt, weil der noch viel besser mit höheren Temperaturen umgehen kann und anscheinend auch noch robuster gegen Krankheiten und Schädlinge ist, als es der Robusta-Kaffee schon ist. Und das bietet natürlich sehr viel Potenzial, allerdings bislang ohne Markt.
Ah, klingt ebenfalls noch nach einem etwas längeren Weg, ähnlich wie bei unseren einheimischen Mandeln und Nüssen, auch wenn es bei denen nicht am Markt liegt, sondern an der Verfügbarkeit. Massenhaft verfügbar und nachgefragt ist ein anderes landwirtschaftliches Produkt, Soja. Dass Regenwald abgeholzt und abgebrannt wird, ist eigentlich ein alter Hut. Und das Sojamoratorium, das dies verhindern soll, greift nicht. Nach wie vor werden viele Quadratkilometer des brasilianischen Regenwalds zerstört, indirekt auch durch deutsche Firmen, klagt die Deutsche Umwelthilfe an. Die hat jetzt Recherchen eines brasilianischen Journalisten präsentiert, wie Katharina Wilhelm berichtet.
Sie protestierten für ihre Heimat, ihren Regenwald. Indigene Gruppen machten ihrem Ärger bei der vergangenen Weltklimakonferenz im brasilianischen Belém Luft. Sie protestierten gegen die illegale Abholzung des Amazonas-Regenwaldes, der essentiell für das Weltklima ist, unter anderem, weil er klimaschädliches CO2 speichert. Große Flächen werden aber abgeholzt, unter anderem, um Platz für Sojafelder zu schaffen. In den letzten Jahren habe die Produktion massiv zugenommen, erzählt Journalist André Campos von Reporter Brasil bei einem Pressegespräch der Deutschen Umwelthilfe.
The increase of soy production in Brazil was massively over the last years.
Eigentlich gilt seit rund 20 Jahren ein Amazonas-Soja-Moratorium. Es untersagt den Ankauf von Sojaprodukten, die auf nach 2008 abgeholzten Flächen im Amazonasgebiet angebaut wurden. Campos und seine Kollegen haben recherchiert, dass Firmen Schlupflöcher nutzten, indem sie zum Beispiel Soja auf geleastem Land anbauten.
This was not their own land, it was leased from someone else.
So hätten sie auf dem Papier ihre eigenen Standards halten können. Rund 80% der Sojaprodukte, die nach Europa exportiert werden, sind Tierfutter, beispielsweise für Rinder, Hühner und Schweine. Die Organisation Reporter Brasil und die Deutsche Umwelthilfe beklagen, dass die beiden zentralen Sojalieferanten für den deutschen Markt Soja aus unklar bezeichneten Lieferketten beziehen würden. Sven Bergau von der Deutschen Umwelthilfe erklärt, man habe bereits eine informelle Beschwerde gegen deutsche Fleischhersteller eingereicht. Sie würden gegen das Lieferkettengesetz verstoßen.
Against the major meat processors Tönnies, Westfleisch und Rotkörter.
Weitere Beschwerden würden demnächst folgen. Umso wichtiger sei es, dass die Europäische Union und auch Deutschland ihre eigenen Gesetze ernst nehmen müssten und illegale Sojaprodukte nicht mehr einkaufen.
Doch genau das ist nicht der Fall. Das Lieferkettengesetz wurde gerade erst abgeschwächt und auch die Umsetzung der EU-Verordnung für entwaldungsfreie Produkte ist erst Ende letzten Monats nochmal um ein Jahr verschoben worden. Sie soll nun nach Korrekturen Ende 2026 in Kraft treten und dann die Wälder weltweit besser schützen, weil sie den Import und die Vermarktung von Produkten verbietet, für deren Erzeugung Wälder gerodet oder geschädigt werden. Und zwar dann, wenn diese Eingriffe nach 2020 passiert sind. Mal sehen, wie viel davon bis zur tatsächlichen Umsetzung noch übrig bleibt. Und bis dahin kann ich zumindest einen Funken Hoffnung bieten, denn ein brasilianisches Unternehmen will beweisen, dass es sich mehr lohnt, den Regenwald stehen zu lassen, als ihn zu zerstören. Anne Herberg hat in dem Zusammenhang sogar einen Rinderhalter getroffen, der jetzt den Wald wieder aufforstet.
Eine große Rinderherde zu halten, das war Sadir Schmidts Traum, als er vor 40 Jahren an den Amazonas kam. Im Gepäck nicht viel mehr als eine Stiel-Motorsäge. Damit schnitt er sich das erste Stück Land aus dem Urwald und setzte Rinder drauf. Eine typische Lebensgeschichte im Osten des Bundesstaates Pará, einer der am meisten abgeholzten Regionen des Amazonas. Ich kam an den Amazonas, um abzuholzen. Heute ist es das Gegenteil. Ich ermutige die Menschen, unseren Wald wieder aufzuforsten, denn unser Klima verändert sich gerade durch die Abholzung. Ich möchte zeigen, wir können die Fehler, die wir gemacht haben, wieder gut machen. Damit verdiene ich 60% mehr als mit der Rinderzucht. Der 60-jährige Landwirt forstet auf. Mit Hilfe eines brasilianischen Unternehmens erklärt der CEO Peter Fernandes.
We make new forests.
Wir schaffen neue Wälder, wo es keine mehr gibt. Und das verhindert nicht nur, dass CO2 in die Atmosphäre gelangt. Es entfernt CO2 aus der Atmosphäre, das sich bereits darin befindet. Dieser Ansatz ist grundsätzlich viel effektiver und er ist messbar. Brasilien, glaubt Fernandes, habe das Potenzial, das Saudi-Arabien der CO2-Kompension zu werden. Er kommt aus der Fintech-Branche, hat Google, Microsoft und McLaren davon überzeugt, in sein Projekt zu investieren. Aber auch die Weltbank und Brasiliens Entwicklungsbank BNDES unterstützen sein Unternehmen Mombag. Bis 2032 verspricht Mombag, allein im Bundesstaat Pará 30 Millionen Bäume zu pflanzen. 5 Millionen sollen bereits stehen. Der Forstwissenschaftler Carlos Augusto Pantoja bleibt dennoch skeptisch.
Como é que te pode garantir de fato?
Wie kann man wirklich garantieren, dass diese Ressourcen fair und transparent genutzt werden? Wenn das große Kapital maßgeblich für die Entstehung dieser Klimakrise verantwortlich war, glaube ich nicht, dass sie es sein werden, die diese Krise lösen können. Denn bisher hat der Emissionshandel gerade am Amazonas keinen guten Ruf. In der Vergangenheit gab es zahlreiche Fälle von Betrug und Greenwashing. Das sei bei Mombag anders, glaubt Adam Garino, Portfolio-Manager des Vermögensverwalters Nuveen. Er ist in den Amazonas gereist, um sich das Ganze mit eigenen Augen anzuschauen.
This is one of the only ones that is focused on actual removal.
Dies ist eines der wenigen Projekte, bei dem tatsächlich CO2 aus der Atmosphäre genommen werden. Das ist nichts Hypothetisches. Dazu wird auf Biodiversität gesetzt, die Menschen vor Ort mit einbezogen. Für mich könnte das als Modell für die Zukunft dienen.
Unique and we hope a model for what will come.
Eliezer Cruz stapft durchs Dickicht, klopft auf die noch etwas dünnen Stämme. Gepflanzt werden ausschließlich Bäume, die im Amazonas heimisch sind, erklärt der Forstingenieur. Das hier war völlig degradiert, karg, voller Erosion. Wir pflanzen einmal schnell wachsende Pflanzen, die dann Schatten spenden, und eine zweite Schicht, die dem Wald seine Vielfalt gibt. Und wir sehen, mit dem Wald kommt viel zurück. Das Wasser, die Tiere, die Böden werden wieder besser, es regnet mehr, die Temperaturen sind angenehm.
Das klingt doch nach einem erfolgversprechenden Projekt. Hoffentlich kann es halten, was es verspricht. Tropische Regenwälder haben übrigens nur eine sehr dünne Humusschicht und nährstoffarme Böden. Die Baumriesen dort holen sich ihre Nährstoffe über eine Kooperation mit einem großen unterirdischen Pilzgeflecht. Die Bäume kriegen von den Pilzen mineralische Nährstoffe und geben ihnen im Austausch dafür Zucker und Aminosäuren. Kaum Humus also im Regenwald. Und doch sind Forscher am Amazonas auf wundersam fruchtbare Erde gestoßen, auf Terra Preta, die schwarze Erde. Sie beweist, dass im Amazonas schon vor Jahrhunderten eine weit entwickelte Landwirtschaft bestand. Die Ureinwohner mischten dafür dem Boden Pflanzenreste, Dung, Kohle und menschliche Fäkalien bei. Unsere Ausscheidungen als Dünger zu nutzen, das ist auch der Ansatz der Firma Finizio, die Trenntoiletten herstellt und unsere Hinterlassenschaften in die Kreislaufwirtschaft wortwörtlich zurückspülen will. Deshalb entsteht derzeit das erste Mietshaus mit einem Rohrpostsystem, das direkt in den Keller führt und ausschließlich Scheiße und Urin transportiert. Annegret Faber hat die Baustelle besucht.
Also für uns ist es schon auch eine politische Sache, diese Trockentrenntoilette jetzt hier bei uns einzubauen.
Jubia Helmholtz arbeitet fast jeden Tag auf der Baustelle. Sie ist Teil einer Gruppe junger Leute, die in Eberswalde ein Haus von der Stadt abgekauft haben und jetzt sanieren.
Es braucht kein Trinkwasser, was die Fäkalien wegspült. Es ist hygienischer. Und wenn wir einfach so dran denken, was für multiple Krisen wir so haben, mit Klimawandel, aber eben auch mit Wasserknappheit und die Frage von, wie düngen wir unsere Felder, dann bietet diese Trockentrenntoilette einfach Lösungen auf sehr, sehr viele Probleme, die wir gerade haben.
Die 28-Jährige schaut aus dem Fenster. Vor dem viergeschossigen Haus parkt Florian Augustin seinen Transporter. Der Geschäftsführer von Finizio bringt die erste Toilettenschüssel für das Flub-Rohrpostsystem.
Die können wir mal hochtragen und schon mal an die Wand halten.
Tim Bauro, ebenfalls 28, packt mit an und trägt die Toilette in eines der zukünftigen Bäder.
Das Fallrohr von dieser Toilette zum Beispiel wird dann auch in diese Wand reingesetzt.
Er stellt die Keramiktoilette an die Wand. Da wird sie später befestigt, so wie auch herkömmliche Wassertoiletten. Diese hier hat in der Mitte eine Keramikbrücke, die Kot und Urin trennt. Für den Kot legt man eine biologisch abbaubare Papiertüte ein, erläutert Florian Augustin. Die rutscht mit nach unten in den Keller, ohne das Rohr zu verschmutzen.
Die Flub ist quasi unsere Benutzerschnittstelle, um an die Nährstoffe zu kommen. Aber das wesentliche Element der Kette ist letztendlich die Recyclinganlage.
Die Deponie ist 5 Kilometer entfernt am Stadtrand von Eberswalde.
Also der Urin wird erstmal in so einer Art Whirlpool auch mit Sauerstoff versorgt, was den Effekt hat, dass der Urin auch nicht mehr stinkt, sondern dass Ammonium zu Nitrat oxidiert wird.
Ein Aktivkohlefilter beseitigt noch Medikamentenrückstände und Hormone. Daneben in einem großen Edelstahlcontainer entsteht der Humusdünger aus menschlichem Kot. Der wird zuerst auf 75 Grad erhitzt. Diese hohen Temperaturen beseitigen Krankheitserreger und auch Medikamentenrückstände.
Und wenn das erreicht ist, wird der Container von einem LKW am Haken gegriffen und hier bei uns auf dem Platz entleert.
Danach wird das Material noch eine Weile gewendet und belüftet. So wird die Bildung von Methan oder Lachgas weitestgehend verhindert. Nach 6 bis 7 Wochen ist der Humusdünger fertig. Augustin steht jetzt vor einem ca. 2 Meter hohen Hügel dunkler, fast schwarzer Erde. Er nimmt eine Handvoll und riecht daran.
Es riecht nach Erde bzw. nahezu nach gar nichts.
Viele Landwirte riefen ihn an, sagt Augustin. Sie möchten den Humusdünger, denn er sei nachhaltig und verbessere die Bodenqualität. Allerdings steht Dünger aus menschlichen Fäkalien noch nicht auf der Positivliste der Düngemittelverordnung, darf also noch nicht aufs Feld. Bis 2050 möchte die Europäische Union eine kreislauforientierte und ressourcenschonende Wirtschaft vorweisen. Kot und Urin gehören für Augustin dazu.
Das ist unser Kuh, oder was war unser Kuh?
Jubi Helmholtz macht mittlerweile ein Video fürs Netz. Sie filmt die Toilettenschüssel. Die Zulassung für das Trenntoilettensystem bei der Behörde zu bekommen, sei schwer gewesen, sagt Tim Bauro. Es gäbe keine Vorbilder. Daher müssten die Bewohner leider auch noch ein paar Wassertoiletten einbauen.
Ein Problem ist vielleicht auch, dass es vielleicht ein bisschen schwer vorstellbar ist, wenn man es noch nicht gesehen hat und noch nicht selber benutzt hat.
Aber in Zukunft können wir dann vielleicht auch einfach zu den Leuten in den Bauämtern sagen, ja, kommt doch mal vorbei und geht mal aufs Klo bei uns.
Schöne Vorstellung, quasi Klotourismus. So, und mit diesem eigentlich wunderbaren Scheißthema verabschiede ich mich. Das war Global, das Umweltmagazin. Ich bin Sabine Schütze. Machen Sie es gut.